Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zur dritten Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet. Global denken, lokal handeln. Wir stellen den Velp-Mochinger Weltladen vor. Licht im Siegeldschungel. Was bringt die EMCO-Direktive der Europäischen Union gegen Greenwashing? Bitter Oranges, afrikanische ErntearbeiterInnen in Kalabrien, so der Titel einer Ausstellung im Eine-Welt-Haus. Zivilgesellschaft weltweit unter Druck, wie viel Zeit bleibt noch? Darüber sprachen in München Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International, und Katja Niebler vom Global Youth Collective von Amnesty.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wir kommen als erstes zum Velp-Mochinger Weltladen in der Josef-Frankel-Straße 58, dessen Wurzeln bis in die 80er Jahre zurückreichen. Darüber und über das Angebot im Laden und vieles mehr haben wir mit Günther Hiegemann gesprochen, der seit Anfang an für den Weltladen tätig ist. Beginnen wollen wir unser Interview mit einem Satz, der auf der Startseite des Internetauftritts des Ladens zu finden ist. Wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne für sich behalten. Das ist ein Zitat von Bischof Dom Helder Camara aus Brasilien. Wir baten Günther Hiegemann, den Satz für uns zu erläutern.
Gerechte Preise würden die wirtschaftliche Unabhängigkeit von den betroffenen Ländern stärken und würde auch die Abhängigkeit von der Entwicklungshilfe verringern. Durch die Kolonialisierung wurde eine Abhängigkeit von den Ländern, von den Industrieländern aufgebaut und die hat sich bis heute auch noch nicht wieder gelöst. Also diese ärmeren Länder, Länder des Südens, wie man heute sagt, hängen immer noch an dem Tropf aus den Ländern des Westens. Und so, wenn faire Preise gezahlt werden, dann kann sich in den Ländern etwas aufbauen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es wird eine ziemliche Zeit brauchen. So können die Familien besser leben. Die Kinder können zur Schule geschickt werden. Es können Schulen gebaut werden in den Gemeinschaften, in den Gemeinden, können Strukturen entstehen, die also notwendig sind, dass dort ein vernünftiges Leben möglich ist. Und das ist so der Hintergrund dieser Aussage eigentlich.
Und dieses Zitat hat sich auch der Velp-Mochinger Weltladen auf die Fahnen geschrieben und steht ja auch für gerechte Preise für den fairen Handel. Schauen wir mal auf die Geschichte des Velp-Mochinger Weltladens. Wie lange gibt es ihn denn schon? Was war denn so der Anlass der Gründung? Vielleicht wissen Sie das noch.
Den Laden gibt es seit 1992. Der Anlass, ja, da könnte ich eine ganze Geschichte jetzt erzählen, aber wir bekamen einen neuen Pfarrer hier bei uns, einen jungen Mann, der sehr engagiert war. Und der hatte jedes Jahr zu uns hier geholt irgendeinen Missionar, der aus den Philippinen kam oder aus Peru, kann ich mich erinnern, der dann hier einen Vortrag bei uns, den Gottesdienst hielt, einen Vortrag bei uns hielt. Und da waren einige Leute von uns doch so sehr beeindruckt davon, dass sie gesagt haben, Mensch, da müssen wir doch auch was tun, da müssen wir doch mithelfen. Und daraus, aus diesem Gedanken, entstand ein Arbeitskreis eine Welt. Wir waren damals, ich gehörte dazu, da waren damals 6 oder 8 Leute etwa waren wir, die dann das gemacht haben. Und wir haben dann versucht, in der Gemeinde dieses Thema der einen Welt etwas stärker zu bringen. Aber das war uns eigentlich nicht genug. Wir hörten vom fairen Handel und das hat uns irgendwie gleich begeistert. Und haben gesagt, ja, wie können wir denn da helfen? Und wir haben dann versucht, hier im Ort sogenannte eine damals dritte Welttage zu machen. Da haben wir an einem Wochenende dann Stände vor der Apotheke aufgebaut und haben dort Waren verkauft aus fairem Handel. Und dazu haben wir dann auch noch Vortragsveranstaltungen gemacht, wo die Menschen ja, wo wir über diese Punkte dann diskutiert haben. Aber immer war noch so dieser Gedanke, Mensch, wann könnten wir mal einen Weltladen haben? Wir haben dann in der anderen Zeit des Jahres, hat dann die Sekretärin in dem Pfarrbüro Kaffee und Schokolade verkauft, so was war. Bis dann es vor allem eine Möglichkeit es ergab, hier gab es ein kleines, auf diesem gleichen Gelände, wo der jetzige Laden steht, so ein kleiner Kiosk, das war ein einfaches Haus ohne Heizung, Tür, Fenster und sonst gar nichts, so 16 Quadratmeter groß, und das konnten wir mieten. Und dann haben wir gesagt, ja, das packen wir jetzt. Das wurde ein bisschen Geld von unseren Leuten zusammen, damit wir Anfangskapital hatten. Und so hat sich dann das entwickelt. Es wurde ein Verein gegründet. Wir mussten einen Träger haben. Die Pfarrei durfte das ja nicht machen. Haben wir den Verein Partnerschaft Stadt Almosen gegründet, der dann der Träger dieses Ladens wurde und das auch heute noch ist.
Da steht ja auch ein sehr schönes, kleines, schnuckeliges Häuschen auf Ihrer Internet, also das Foto auf Ihrer Internetseite. Aber das ist hier auch, wo wir jetzt stehen.
Das war etwa hier 50 Meter von hier entfernt, aber auf dem gleichen Gelände ist es, ja.
Das war, habe ich nachgelesen, 2006 sind Sie dann hierher gekommen. Ist es so von der Fläche ungefähr gleich geblieben oder hat sich das verändert? Es
war etwas kleiner wie das hier. Der jetzige Laden ist ja auch nicht groß, aber vor allem, er war natürlich, es gab keine Toilette, es gab keine Heizung, es war ja kalt im Winter. Die Leute, wenn sie zur Toilette gehen wollten, mussten sie ins Pfarrhaus gehen oder sonst was. Ja, aber sonst von der Größe war es etwa so ähnlich.
Was hatten Sie denn von Anfang an für Produkte?
Wir hatten von Anfang an Produkte, die auch jetzt da sind. Also Kaffee natürlich, denn damals Schokoladen waren da, Wein war dabei und einige Handwerksartikel auch, einfache, ähnliche Wiss, also jetzt auch Kind, aber in einer nicht so guten Qualität. Damals waren gerade die Handwerksartikel noch, ja, etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich das mal so. Also es war noch einfacher.
Und wie ist es mit dem Kaffee? Ich habe schon oft gehört, dass der Kaffee früher auch nicht ganz so gut gewesen sein soll. Man hat ihn halt einfach aus Solidarität getrunken. War das so?
Ja und jein, sagen wir mal. Ja, sagen wir mal. Wir haben hier stehen den Organico-Kaffee von der GEPA, der jetzt 40 Jahre verkauft wird. Es ist immer das gleiche Fabrikat. War früher vielleicht der Geschmack auch etwas anders. Der Geschmack hat sich verbessert, das muss man schon sagen, ja.
Dann schauen wir uns noch mal um, oder Sie schauen sich noch mal um, was hat sich denn jetzt alles an zusätzlichen Produkten angesammelt, außer den Kaffee-, Tee-, Schokolade-Geschichten?
Ja, gut, das ganze Sortiment ist natürlich vielfältiger geworden. Wir hatten Schokolade, aber jetzt gibt es Schokolade in vielfacher Menge. Dasselbe geht es mit dem Kaffee und all diesen Sachen, was bei uns sich dazugegeben hat, ist natürlich eine kleine Auswahl von Schmuck, das da ist. Dann gerade im Handwerksbereich eben solche Filzartikel, wie wir sie haben, so Blumen oder Untersätze. Das ist so, diese Körbe, das hat es eigentlich immer schon so gegeben. Nein, also sicher, es gibt einzelne Artikel, gerade im Handwerksbereich, solche Lichter und verschiedene Dinge. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich schon ein gutes Sortiment. Im Lebensmittelbereich hat sich schon vergrößert. Damals gab es speziell die Dinge, die so aus den Ländern des Südens kommen, Cashewkerne und diese Dinge. Heute ist das noch weiter verbreitet und auch die Artikel haben sich weiter verbreitet, dadurch, dass man auch doch jetzt Artikel auch nimmt, die hier aus dem europäischen Bereich kommen, die, ja, wie soll ich sagen, eben auch nicht gerade sehr fair hergestellt oder angebaut werden. Wie ganz speziell ein Artikel aus dem vieles kommt aus dem südlichen Italien, wo eben landwirtschaftliche Artikel auch geliefert werden können, wo teilweise Flüchtlinge, die übers Meer gekommen sind, dort eigentlich in ganz schlechten Verhältnissen leben können, untergebracht sind und werden dort ausgebeutet, indem sie aufs Feld geschickt werden und arbeiten müssen. Und auch da gibt es jetzt Initiativen, die das eben verbessern, die ganz bewusst gerade diese Leute in den Blick haben und versuchen, ja, ihnen eine vernünftige Unterkunft zu geben, ihnen den Lohn zu zahlen dafür, der auch notwendig ist, damit sie auch hier bei uns gut leben können. Das sind so Ergänzungen, die eigentlich jetzt auch da sind.
Und für Textilien, das machen ja manche Fairhandelsladen, reicht der Platz wahrscheinlich bei Ihnen einfach nicht.
Textilien reicht bei uns überhaupt nicht. Wir haben mal jetzt eine Aktion gehabt, wo wir Socken verkauft haben. Das ging aber sehr gut, aber das war nur eine Aktion. Ein paar haben wir gerade da im Fenster noch hängen, die noch aus dieser Zeit übrig sind und die wir noch weiterverkaufen. Aber sonst ist der Laden zu klein dafür.
Wer steckt denn hinter dem Feldmochinger Weltladen und wie ist er organisiert? Wie funktioniert das Ganze?
Weltladen ist, wir haben einen Verein gegründet, wie ich anfangs sagte. Das ist der Partnerschaft Stadt Almosen, e.V., ein eingetragener Verein, gemeinnützig. Und dessen Hauptaufgabe ist einfach, der Träger des Ladens zu sein. Wie ist er organisiert? Gut, der Verein hat einen Vorstand, wie das üblich ist, einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Immer, ich muss jetzt die weibliche Form immer da bitte dazu sagen, Kassierer oder Kassiererinnen und Schriftführer, wie das so ist. Und der Laden selbst und diese Personen sind auch gleichzeitig Leitungspersonen hier des Weltladens. Und wir haben aber ein Weltladenteam, auch von 4, 5 Damen und einem Herrn. Und die Aufgaben, die so wahrzunehmen sind, um einen Laden zu führen, Einkaufen, Dekorationen, Sortiment, Gestaltung und diese Aufgaben halt dann ausführen.
Wird das ausschließlich ehrenamtlich getragen oder haben Sie auch Leute beschäftigt?
Nein. Und wir haben ausschließlich, sind alle ehrenamtlich hier. Wir können es uns noch nicht leisten, jemanden anzustellen, auch nicht teilweise. Und es klappt eigentlich ganz gut.
Mit welchen Händlern oder Importeuren arbeiten Sie zusammen? Wo kriegen Sie Ihre Ware her?
Ja, diese Fairhandelsgesellschaften, die in Deutschland gibt es 3 große Gesellschaften, die GEPA, El Puente und Fairhandel aus Ravensburg. Und es gibt hier in der Nähe in Amperpettenbach ein sogenanntes Fairhandelshaus Bayern, die von allen diesen 3 Hauptgruppen, aber auch von vielen, vielen anderen Importeuren die Waren haben. Und da beziehen wir dann unsere Waren eigentlich überwiegend. Manches an das ein oder andere kleinere Dinge auch direkt von kleineren Importeuren. Aber in der Hauptsache ist das unser Lieferant.
Also, wenn ich mich so umschaue, ich sehe hier kein Fairtrade-Siegel. GEPA hat ja ein eigenes Siegel oder Label, ist ein eigenes Label.
Siegel haben wir überhaupt keins hier. Im fairen Handel sieht man es eigentlich auch gar nicht. Die einzelnen Fairhandelsgesellschaften haben eigene Siegel, wie die GEPA zum Beispiel, ihre eigenen Siegel. Und weil das Transfersiegel ist ja auch okay, auch es ist gut auch für... Aber die Fairhandelslieferanten, GEPA, El Puente, gehen doch deutlich über diese Bedingungen des Fairtrade-Siegels hinaus. Und deswegen haben sie es auch nicht auf ihren Produkten und haben ihre eigenen Siegel darauf. Und sehr viel auch dann das Siegel vom World Trade Handel, also von den weltweiten Fairhandelsgesellschaften, wo alle zusammengeschlossen sind. Auch das haben sie dann auf ihren Produkten.
Und ich sehe hier stehen ja auch ein paar Weine. Ja. Und das sind auch Bio-Weine, steht da. Jetzt muss ich mal schauen, was da für ein Siegel steht. Fair und Organic, Good Wines for Better Life.
Das ist for Better Life. Better Life ist auch, ja, eine, wie soll ich sagen, wie Fair Trade. Auch Better Life, das wird viel in der Schweiz gibt es zum Beispiel, aber auch hier natürlich auch Produkte.
Wie ist denn bei den Lebensmitteln insgesamt? Ist da der Bio, wie hoch ist der Bio-Anteil schätzungsweise?
Ich habe gelesen bei GEPA, die sind glaube ich inzwischen bei über 90% ihrer Lebensmittelprodukte sind biozertifiziert. Und bei uns, wenn ich so sehe, wenn man es so überschlägt, das kann man natürlich nicht so nach Stückzahlen oder nach Umsatz zahlen, aber wir dürften doch so auch fast an die 90% kommen, ja.
Welches Produkt oder welche Produkte liegen Ihnen denn besonders am Herzen oder interessiert Sie persönlich oder finden Sie besonders spannend, was die machen?
Ja, da ist Fair Afrik, das ist für mich eigentlich das, was schon am weitestgehendsten ist. Hier werden ja nicht mehr Rohstoffe importiert, sondern hier wird die Schokolade, die in Ghana hergestellt wird, direkt komplett hierher gebracht. Hier gab es eine deutsche Familie oder Deutscher, der ein Foundraising, wie soll ich sagen, gemacht hat und der dort das gegründet hat und dort inzwischen eine große Schokoladenfabrik gebaut hat, wo an die, ich glaube, in der Fabrik selbst 70 oder 80 Personen beschäftigt sind und im ganzen Umfeld, wenn man Bauern und Transport und alles, was so dazugehört, sind es ja inzwischen schon über 300 Menschen, die dort beschäftigt sind. Also das ist eigentlich ein, für mich meine ich, einer der besten Wege, wie man dort den Menschen wirklich helfen kann, indem dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Aus diesen Arbeitsplätzen entschaffen die Möglichkeit, dass die Kinder nicht mehr arbeiten brauchen. Und so gibt es da einen Rattenschwanz und die Schulen können gegründet werden. Das Gesundheitssystem kann verbessert werden, dadurch, dass eben dann dort Geld ist.
Ich kenne das Beispiel Fairfreak auch, weiß aber nicht, gibt es denn noch ähnliche Unternehmen, die das einfach in den Ländern des globalen Südens dann nicht nur ernten und dann nach Deutschland liefern, sondern dort auch wirklich produzieren dann das Produkt?
Nein, ist mir nicht so bekannt. Man muss anders sagen, es kann Teile werden natürlich dort schon weiterverarbeitet. Wenn man an Zucker denkt, wenn man an, oder es wird auch die Waren, versucht man auch dort gleich verpacken zu lassen, damit eben auch solche Tätigkeiten dort entstehen können. Also das wird schon sehr viel gemacht. Aber so weitgehend, dass ein komplettes Produkt dort steht, ist mir nicht bekannt.
Also ist ausbaubar noch, ja, solche Initiativen. Ja. Wer kommt denn zu Ihnen in den Laden? Sind das hauptsächlich die Feldmochingerinnen und Feldmochinger?
Nein, es kommen auch Leute aus dem Umfeld hierher, die eben einfach, wenn sie den Laden das mal erfahren haben, dass es den gibt und die eben interessiert sind an Fernhandel und wirklich helfen wollen, die dann auch von dem Umfeld kommen, hier aus Schleißheim oder aus den, von uns aus gesehen, also Milbertshofen, aus unserer Umgebung hier schon, ja.
Kommen wir mal auf die vielen, vielen Krisen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Also wir können anfangen mit dem Klimawandel, Corona, dann die Kriege in der Ukraine, im Iran, die Inflation, die hohen Energiepreise. Inwieweit hat das Ihren Laden auch betroffen?
Ja, das betrifft uns schon. Also ich meine, wenn man mal von der Corona-Zeit ausgeht, wo viele ja gesagt haben, da ist manches eingebrochen. Bei uns hat sich eigentlich in dem ersten Jahr 2020 war das dann, auf einmal, ein Boom, um Gottes Willen, aber doch eine Verbesserung des Umsatzes ergeben. Wir haben damals hier, und das hat man uns wahrscheinlich gut angesehen, das war übrigens von der Frau Asbeck, die hier ist, die Idee, die Tür aufzumachen und hat keinen mehr reinzulassen. Wir hatten also unsere Masken auf und da wurde dann während der Geschäftszeit wurde an der Tür verkauft. Die Leute haben gesagt, was sie haben wollen, sie haben es bekommen. Und das ist gut angekommen, das in dem Jahr. Aber das Jahr dann darauf, da merkte man schon wieder, geht es weiter zurück. Aber jetzt die Situation durch die Verteuerung der Preise, ja, auch durch die Kriege, die Sorgen, die die Menschen wohl haben, ist der Umsatz stagniert deutlich, um nicht zu sagen, dass er doch auch zurückgeht bei uns. Und die Preise sind auch hoch, auch im fairen Handel. Dadurch, dass die Kakaopreise, Kaffeepreise, was man ja allgemein gehört hat, sehr stark gestiegen sind, macht sich natürlich hier auch bemerkbar. Und dann kommt man doch wohl an eine Schwelle, die sich nicht mehr jeder leisten kann. Man merkt, dass doch einige Kunden wegbleiben.
Also, wir haben gesagt, die Kundschaft wird weniger, dann sinken auch die Umsätze. Wie schaut es denn aus? Sie haben ja gesagt, auf Ihrer Internetseite konnte ich ja auch lesen, dass Sie mit den Überschüssen aus dem Weltladen ein Projekt oder Projekte in Brasilien unterstützen. Reicht dafür jetzt noch das Geld, ja? Und was machen Sie da?
Das machen wir seit Beginn und das hängt eigentlich zusammen auch mit der Gründung her durch unsere Pfarrei hier in Feldmoching. Wir hatten oder haben zur gleichen Zeit etwa eine Verbindung nach Coroatate, das ist im Nordosten Brasilien, von der Pfarrei aus. Es gab so eine Art Partnerschaft, wenn man so will, und haben dort damals einen Kindergarten bauen lassen durch Spenden von hier und wird auch immer noch weiter unterstützt. Und da haben wir damals gesagt, wir wollen eben unseren Überschuss, den wir haben, auch dorthin geben und haben den in Projekte, die in Coroatate laufen, dort den Überschuss hingegeben und machen es nach wie vor so. Im Moment in der Hauptsache unterstützen wir ein Projekt für Schulpatenschaften. Dort gibt es eine sehr gute, man würde sagen hier Gymnasialschule, Diözesankolleg nennt sich das. Und dort muss man Schulgeld zahlen und arme Kinder können das nicht. Und so versuchen wir da zu helfen. Das ist das eine. Aber auch darüber hinaus unterstützen wir, wenn es Notlagen gibt, wie zum Beispiel durch Überschwemmungen oder Erdbeben bei den in den Drittwelt- oder Eine-Welt-Ländern, war zum Beispiel in Haiti schon vor einigen Jahren oder auch dann in Nepal und sonst wie in Philippinen, dass wir dann auch Spenden oder Unterstützungen dorthin geben in diese Projekte, um denen wieder zu helfen, wieder aufzubauen. Das geht dann über die Lieferanten, GEPA oder auch über den Weltladendachverband.
Okay. Vielleicht nur ein Wort, ist das ein Dorf, ist das eine Stadt?
Ja, da ist eine Stadt, ich weiß jetzt nicht, 40.000, 50.000 Einwohner. Wir waren selbst schon da, also von unserer Gemeinde hatten wir in den ersten Jahren jetzt nicht mehr Besuche dort und haben uns das angeschaut, um auch zu sehen, wie das wirklich dort alles läuft. Und da gab es eine gute Zusammenarbeit. Es waren hier aus Landshut die Schwestern, die dort einen Kolleg oder einen Konvent gegründet hatten. Und ja, dadurch ist dann die Verbindung natürlich noch intensiver geworden. Ja.
Noch eine letzte Frage. Sie haben ja gesagt, der Feldmochinger Weltladen wird von Ehrenamtlichen ausschließlich getragen. Wenn ich jetzt Lust und Interesse hätte mitzuarbeiten, was muss ich mitbringen an Fähigkeiten und Kenntnissen und dass ich da hier hinter der Kasse stehen kann oder das Sortiment einräumen oder wie auch immer?
Sie brauchen eigentlich gar nichts Besonderes zu können. Sie können das alles lernen. Das ist ja ganz einfach. Sie müssen freundlich oder sollten freundlich sein, dass man mit den Kunden gut zurechtkommt. Und das, was vom fairen Handel, wenn Sie gar keine Ahnung hätten davon, da haben wir Unterlagen davon. Da können Sie lesen. Wir machen gelegentlich, treffen wir uns mit den Mitarbeiterinnen so 2-3 Mal im Jahr, wo wir dann auch Probleme, die da sind, hier im Laden oder auch des fairen Handels insgesamt bereden können. Also das ist, jeder ist willkommen und wir lernen jeden gerne an.
Soweit Günter Hiegemann vom Feldmochinger Weltladen. Während unseres Gesprächs kam Veronika Asböck, eine weitere Mitarbeiterin, in den Laden.
Ja, Sie sind ja jetzt seit vielen Jahrzehnten, habe ich ja gerade gehört, vom Herrn Hiegemann schon mit dabei, auch quasi Gründungsmitglied. Was hat Sie dazu gebracht, mitzumachen zu Beginn und so lange auch durchzuhalten und immer noch dabei zu sein?
Ja, mir gefällt halt die Idee des fairen Handels so gut, damit keiner so über den Tisch gezogen wird, um das mal platt zu sagen. Das hat mir einfach von Anfang an gut gefallen. Und ich bin gestalterisch und so begabt und praktisch veranlagt. Und das braucht man natürlich auch, wenn man sowas hat. Und dann hat es mir immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und das Verkaufen und das Dekorieren und alles, was halt so dazugehört. Ja, aber vor allem ist es, dass die Leute halt ihr Geld für ihre Arbeit auch bekommen. Das ist für mich ganz wichtig, ja, weil was man sonst auf der Welt hört, aber es wird immer zunehmend schwerer, weil die Wirtschaft erstickt einen eigentlich, wie es jetzt läuft. Also ich weiß nicht, wie große Sprünge wir noch machen können, weiß ich leider nicht. Aber wir bleiben halt noch dabei, solange es geht und wie lange die ganzen Dienste abgedeckt werden können. Solange wollen wir es dann schon noch machen, ja.
Ihr habt es von Veronika Asbeck gehört. Der Feldmochinger Weltladen in der Josef-Frankel-Straße 58 sucht MitarbeiterInnen. Kontakt könnt ihr aufnehmen über www.weltladen-feldmoching.de.
Radio Lora?
Nie gehört.
Ist ja unerhört.
Lora München auf der 92.4.
Politisch, kritisch
und unbequem.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung Von München soll kein Schaden ausgehen. Wir kennen ihn alle, den sogenannten Siegeldschungel. Hunderte von Siegel, Labels, Zertifizierungen und sonstige Hinweise, die besagen, dass dieses Produkt oder jene Dienstleistung ökologisch oder sozialverträglich und deswegen von uns unbedingt gekauft werden sollte. Aber Aussagen wie umweltfreundliche Verpackung oder aus nachhaltigem Anbau sind nicht gesetzlich definiert und damit wertlos. Das heißt, die HerstellerInnen können alles Mögliche darunter verstehen. Oft ist es schlicht Greenwashing, also VerbraucherInnen-Täuschung. Jetzt naht Hilfe und mehr Durchblick für die VerbraucherInnen dank EMCO. Mit der Empowering Consumers Directive, kurz EMCO, gelten ab 27. September 2026 wesentlich strengere Regeln für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. Für VerbraucherInnen bedeutet die EMCO in erster Linie mehr Transparenz, sagt Dr. Friederike Elsner, Projektleiterin beim Online-Portal Siegelklarheit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Unternehmen dürfen Behauptungen wie fair, nachhaltig oder klimaneutral nur noch dann verwenden, wenn sie diese auch beweisen können. Seriöse Siegel würden damit an Relevanz gewinnen, sagte sie auf einer Veranstaltung von Fairtrade Deutschland. Und in ihre Stellungnahme, da hören wir jetzt mal rein.
Wir sehen seit Jahren, dass auf Produkten und in der Werbung immer mehr Nachhaltigkeitsaussagen gemacht werden. Von klimaneutral über umweltfreundlich bis hin zu einer Vielzahl von Siegeln und Eigenlabels. Und laut EU-Kommission sind ca. 300 verschiedene Nachhaltigkeitssiegel im Umlauf und tausende Umweltclaims. Und circa die Hälfte dieser Nachhaltigkeitssiegel sind nicht überprüft. Und etwas mehr als die Hälfte der Umweltclaims für Produkte und Dienstleistungen sind vage, irreführend oder ohne fundierte Informationen. Und für VerbraucherInnen ist oft kaum erkennbar, auf welcher Basis Siegel vergeben und Umweltaussagen gemacht werden, welche vertrauenswürdig sind und welche vor allem Marketing sind, ohne dass etwas dahinter steht. Das schafft Intransparenz, Verwirrung und untergräbt auch Vertrauen, obwohl viele Menschen bewusster und auch nachhaltiger einkaufen möchten. Zudem herrschen damit auch ungleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, zum Nachteil für diejenigen, die seriöse Aussagen machen und glaubwürdige Siegel verwenden. Auf dieses Greenwashing hat die EU im Rahmen des Green Deals reagiert und die Empowering Consumers for the Green Transition Directive ins Leben gerufen, also kurz EMCO. Und diese ergänzt die bestehenden Verbraucherschutzregeln um spezifische Vorgaben für die Nachhaltigkeitskommunikation. Die EMCO definiert erstmals EU-weit erstens, was unter zulässigen und unzulässigen Umweltaussagen gegenüber Verbraucherinnen zu verstehen ist. Zweitens stellt sie strengere Anforderungen an Nachhaltigkeitssiegel. Und drittens macht sie Aussagen über Reparierbarkeit und Haltbarkeit von Produkten. Für Nachhaltigkeitssiegel ist der Kernpunkt, dass künftig in der EU nur noch Nachhaltigkeitssiegel verwendet werden dürfen, die zum einen auf einem unabhängigen Zertifizierungssystem beruhen oder zum anderen von staatlicher Stelle festgelegt wurden. Unternehmen müssen die Kriterien, auf denen ihre Nachhaltigkeitssiegel beruhen, öffentlich zugänglich machen. Pauschale und vage Behauptungen ohne belastbare Grundlage sollen damit aus dem Markt gedrängt werden. Und in Deutschland wird die EMCO durch Anpassungen am UWG, also am Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in nationales Recht überführt. Und wir haben es eben schon gehört, der Stichtag für die verbindliche Anwendung für Unternehmen ist der 27. September diesen Jahres. Aber was bedeutet die neue Regulatorik für VerbraucherInnen? Die Hoffnung ist, dass die EMCO für VerbraucherInnen vor allem eins bedeutet, nämlich mehr Transparenz und Verlässlichkeit bei grünen Versprechen. Wenn Nachhaltigkeitssiegel nur noch genutzt werden dürfen, wenn sie auf einem robusten, unabhängigen Zertifizierungssystem beruhen, reduziert das die Anzahl beliebiger Eigenlabels. Und zugleich können VerbraucherInnen künftig stärker davon ausgehen, dass Aussagen zu Klimaschutz, Ressourceneffizienz oder fairen Produktionsbedingungen überprüfbar sind. Das heißt, die Erwartung ist daher weniger, aber dafür verlässlichere Informationen und seriöse Siegel. Wie viel aber genau verschwinden wird, variiert in verschiedenen Prognosen. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Anteil von Nachhaltigkeitssiegel und derzeitigen Aussagen den neuen Anforderungen nicht standhalten wird. Sie werden wegfallen oder sich anpassen müssen. Hier passiert aber aktuell noch sehr viel, beziehungsweise hier ist aktuell noch sehr viel in Bewegung. Allerdings wird die EMCO den Siegeldschungel nicht über Nacht lichten. Die Richtlinie zieht rote Linien für die Nachhaltigkeits- oder für irreführende Nachhaltigkeitskommunikation, jedoch nicht eine vollständige Standardisierung aller Aussagen und Siegel. Daher lässt sie Interpretations- und Auslegungsspielraum, wodurch sich manches vermutlich erst in Zukunft durch Gerichtsentscheidungen weiter klären wird. Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist die MCO ein wichtiger Schritt, aber daher auch kein Endpunkt. Für uns als Verbraucherschutzorganisation, als Verbraucherzentrale NRW heißt das, wir werden eine Rolle dabei spielen, diese neuen Regeln der MCO, den VerbraucherInnen, näher zu bringen. Zum Beispiel, schon angesprochen, mit Siegelklarheit, wo wir über Siegel aufklären. Die Plattform Siegelklarheit ist ein unabhängiges Bewertungsportal, das VerbraucherInnen dabei unterstützt, die vielen Nachhaltigkeitssiegel besser einzuordnen. Dort werden Siegel nach einer transparenten Methodik bewertet, entlang der Dimensionen Glaubwürdigkeit, Umweltfreundlichkeit und Sozialverträglichkeit. Das heißt, wir schauen nicht nur auf der einen Seite, wie vertrauenswürdig Siegel sind, sondern schauen uns auch den inhaltlichen Anspruch an, also im Bereich Soziales und Umwelt der Siegel. Siegelklarheit, die Plattform, existiert bereits seit mehr als 10 Jahren. Und wir, die Verbraucherzentrale NRW, sind seit November letzten Jahres die neue Trägerin des Portals. Und Siegelklarheit wird nach wie vor finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für die Zukunft haben wir viele Pläne mit Siegelklarheit. Aktuell sind wir dabei, das Portal weiterzuentwickeln und vor allem für VerbraucherInnen noch zugänglicher und verbraucherfreundlicher zu gestalten. Das heißt, dass wir auch daran arbeiten, das Portal inhaltlich auszuweiten. Und wir werden zum Ende des Jahres bzw. zu Beginn nächsten Jahres damit anfangen, Lebensmittelsiegel zu bewerten und auf das Portal zu heben. Lebensmittelsiegel sind eine zentrale und wichtige Gruppe von Siegeln, da VerbraucherInnen ihnen tagtäglich begegnen. Im Zuge der MCO werden wir VerbraucherInnen über die Änderungen informieren und eine Art Schnellcheck einführen, mit dem wir überprüfen, ob ein Siegel die grundlegenden Anforderungen der MCO erfüllt. Und erste visuelle und inhaltliche Weiterentwicklungen werden im Sommer im Rahmen eines Relaunch sichtbar. Und wir freuen uns, wenn Sie dann bei Siegelklarheit vorbeischauen.
Sagt Dr. Friederike Elzner, Projektleiterin beim Online-Portal Siegelklarheit der Verbraucherzentrale NRW. Und wie steht es mit dem Fairtrade-Siegel von Fairtrade Deutschland? Ist es ein MCO-konformes Siegel? Antwort darauf gibt Claudia Brück von Fairtrade Deutschland.
Das kann ich kurz mit Ja beantworten. Wir setzen unabhängige Standards und lassen uns unabhängig von FlowCert, der Zertifizierungsgesellschaft, überprüfen und können auch dokumentieren, wie die Wirkung aussieht. Ich denke, gerade auch das Beispiel von der Stiftung Warentest ist da ein sehr guter Hinweis, dass wir gut für die MCO aufgestellt sind.
Im Mai dieses Jahres hat die Stiftung Warentest das Fairtrade-Siegel insgesamt mit gut bewertet. Noch besser allerdings schnitt das Naturland-Fair-Siegel ab. Ob ab September die Empowering Consumers Directive, kurz EMCO, Licht in den Siegeldschungel bringt, wir dürfen gespannt sein.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Wir kommen zu einem Veranstaltungshinweis. Noch bis Ende Juni gibt es im Eine-Welt-Haus die Ausstellung Bitter Oranges, afrikanische ErntearbeiterInnen in Kalabrien zu sehen. In der Ankündigung heißt es, viele der Bootsflüchtlinge, die über Lampedusa nach Europa kommen, landen als Saisonarbeitende auf den Orangenplantagen in Kalabrien. Die Die Arbeitsbedingungen sind durch Ausbeutung und extreme Prekarität gekennzeichnet. Die Folge, die Arbeitenden müssen in Slums leben, die sie aus Karton und Plastikplanen am Rande der Stadt errichten oder in einem Zeltlager, das vom Zivilschutz errichtet wurde. Da die Kapazitäten dieser Lager bei Weitem nicht ausreichen, sind die hygienischen Zustände desaströs. Diejenigen, die nicht genug verdienen konnten, um zur nächsten Saisonarbeit an anderen Orten zu fahren, sind gezwungen, auch nach der Erntesaison zu bleiben. Im Sommer, wenn es keine Arbeit gibt, müssen viele von ihnen hungern. So schildern die AusstellungsmacherInnen die Situation. Die Fotoausstellung Bitter Oranges ist das Ergebnis einer mehrjährigen Forschung, in der Professor Dr. Jill Reckinger und seine MitarbeiterInnen regelmäßig die Orangenarbeitenden von Rossano in Kalabrien aufsuchten. Dem partizipativen Ansatz des Projektes folgend, ließ er die Arbeitenden selbst mit Digitalkameras bzw. Smartphones ihre Lebenssituationen dokumentieren. Ziel der Ausstellung ist es, die sklavenähnlichen Lebensbedingungen der Arbeitenden bekannt zu machen. Zugleich werden die strukturellen Bedingungen ihrer Lebenslagen zwischen europäischer Migrationspolitik, Preisdruck in der Lebensmittelproduktion und extremer Prekarisierung an den unteren Rändern der Arbeitsgemeinschaft deutlich gemacht. Die Ausstellung ist von 9 bis 22 Uhr im Eine Welthaus Schwanthaler Straße 80 zu sehen. Und zwar noch bis Ende Juni. Dazu haben wir auch noch eine Nachricht, die in den letzten Tagen viel durch die Medien gegangen ist. Am 1. Juni wurden 4 Migranten, die als Erdbeerpflücker tätig waren, in einem Minivan an einer Tankstelle in Amendolara in Kalabrien bei lebendigem Leibe verbrannt. Laut des einzigen Überlebenden, einem Afghanen, waren 3 der Opfer Afghanen und einer Pakistaner. Die Täter hatten Benzin ins Innere des Wagens geleitet und es angezündet. Videoaufnahmen zeigen, dass die Täter danach die Türen zuhielten. Die Opfer sollen zuvor ihre ausstehenden Löhne und einen Arbeitsvertrag eingefordert haben.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Am 23. Mai hat die Jahresversammlung von Amnesty International Deutschland in München stattgefunden. Zum 3. Mal nach 1986 und 2007. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat der Amnesty-Bezirk München und Oberbayern unter dem Motto Zivilgesellschaft weltweit unter Druck, wie viel Zeit bleibt noch, auf dem Weißenburger Platz in Haidhausen eine Kundgebung mit RednerInnen und Musik durchgeführt. Neben Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat, dem Münchner Stadtrat Arif Haidari, sprach dort auch Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty. Sie wies auf den Aufstieg der autoritären Kräfte weltweit und in Deutschland hin und thematisierte die Folgen für die Zivilgesellschaft.
Wo beginnen die Menschenrechte? Diese Frage stellte Eleanor Roosevelt vor 70 Jahren. Sie gilt als die Mutter der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ihre Antwort ist bis heute gültig. An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim, in der Nachbarschaft, im Verein, am Arbeitsplatz, dort entscheidet sich, ob Menschen gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde erfahren. Und genau auch dort gilt, Menschenrechte leben davon, dass Menschen gehört werden, dass ihre Stimme zählt, dass sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Forderungen einbringen können. Und genau das nennen wir Zivilgesellschaft. Nicht abstrakt, sondern konkret. Initiativen, Beratungsstellen, selbstorganisierte Projekte, Orte, an denen Menschen sich einmischen und Veränderungen gestalten. Aber Zivilgesellschaft fällt nicht vom Himmel. Sie braucht Raum, sie braucht Freiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit. Und sie braucht einen Staat, der diese Freiräume auch schützt. Doch genau diese Freiräume stehen unter Druck. So stark wie seit Jahrzehnten nicht. Und warum? Weil autoritäre Kräfte weltweit im Aufwind sind. Sie bieten einfache Antworten auf komplexe Krisen. Mehr Kontrolle, mehr Härte, weniger Widerspruch. Sie spalten Gesellschaften, indem sie gegen Minderheiten hetzen. Und sie verfolgen ein klares Ziel. Macht ohne Kontrolle. Und dabei stehen ihnen Hindernisse im Weg. Unabhängige Gerichte, freie Medien, Parlamente und eine kritische Zivilgesellschaft. Also greifen sie genau diese Strukturen an. Sie delegitimieren sie und sie behindern sie. Und sie versuchen, sie zum Schweigen zu bringen. Am Montag veröffentlichte die Organisation Brot für die Welt den neuen Atlas der Zivilgesellschaft. Die Zahlen sind alarmierend. Nur 3,4% der Weltbevölkerung leben in Ländern mit voller Meinungs- und Versammlungsfreiheit. 73% dagegen in Staaten, in denen Zivilgesellschaft unterdrückt wird. Amnestys aktueller Bericht zur weltweiten Lage der Menschenrechte bestätigt diesen Trend. Weltweit unterdrücken Regierungen friedliche Proteste, verfolgen MenschenrechtsverteidigerInnen und missachten die Rechtsstaatlichkeit. Zum Beispiel in Iran, in USA, in Venezuela und in anderen Ländern Lateinamerikas, in Russland oder in China. Und dieser Trend ist keine ferne Realität. Er erreicht längst auch uns hier in Europa und hier in Deutschland. Auch bei uns schrumpfen die zivilgesellschaftlichen Freiräume. Der aktuelle Atlas der Zivilgesellschaft stuft sie in Deutschland nur noch als beschränkt ein. Eine erneute Verschlechterung. Im vergangenen Jahr galten die Freiräume bei uns noch als beeinträchtigt und im Jahr 2023 sogar noch als offen. Ein wesentlicher Grund für diese Verschlechterung: die Repression gegen Palästina-solidarische Proteste und Veranstaltungen. Anfang des Jahres besuchte zum ersten Mal eine UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit die Bundesrepublik. Auch diese, das ist Irene Kahn, stellte in einem vorläufigen Bericht fest: in Deutschland wird unverhältnismäßig hart gegen Palästina-solidarische Stimmen vorgegangen. Ähnliches haben wir in den vergangenen Jahren auch im Umgang mit KlimaaktivistInnen erlebt. Auch gegen sie hat der Staat schweres Geschütz aufgefahren. Terrorismusvorwürfe, Vorbeugehaft und Anklagen wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Was wir verstehen müssen, das Problem ist größer als einzelne Fälle. Was hier erprobt wird, kann morgen jede Form von Protest treffen. Es ist eine Blaupause für den Abbau von Freiheitsrechten. Und der Angriff geht noch weiter. In Politik und Medien wird zivilgesellschaftliches Engagement mittlerweile ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Über viele Jahre galten NGOs als Wahrer des Gemeinwohls. Doch autoritäre Kräfte arbeiten an einer anderen Erzählung. Sie verunglimpfen NGOs als Elite, als Schattenstruktur, als Gefahr für die Demokratie. Genau diese Argumentation findet sich in der parlamentarischen Anfrage der CDU-Bundestagsfraktion vom Februar 2025. Den berühmt und berüchtigten 551 Fragen zur Finanzierung für NGOs. Ähnliche Anfragen gab es und gibt es von AfD, FDP und CDU in zahlreichen Länderparlamenten. Und das hat Folgen. Als ich während der letzten Koalitionsverhandlungen vor dem Bundestag mit Amnesty eine Kundgebung abhielt, fuhr ein Mann mit dem Fahrrad vorbei und rief aggressiv: woher bekommt ihr eigentlich euer Geld? Er ist kein Einzelfall. Eine Studie der Mazzenata-Stiftung hat Social-Media-Beiträge ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass das Image von NGOs durch die CDU-Anfrage erheblich gelitten hat. Auch die Bundesregierung sieht aktuell Misstrauen gegen NGOs, um Kürzungen im Förderprogramm Demokratieleben zu begründen. Wichtige Projekte zur Demokratieförderung und zum Schutz vor Rassismus und Diskriminierung stehen deshalb vor dem Aus. All diese Angriffe haben ein Ziel: verunsichern, einschüchtern, mundtot machen. Vermutlich überlegt sich ein kleiner Verein nun ganz genau, ob er sich an einer Demo gegen Rassismus beteiligt, wenn deshalb seine Förderung in Gefahr gerät oder gleich seine Gemeinnützigkeit. Genau darum geht es, um Angst zu erzeugen. Aber darauf dürfen wir uns nicht einlassen. Jetzt ist nicht die Zeit, leiser zu werden. Jetzt ist die Zeit, lauter zu werden. Wir müssen unsere Freiräume verteidigen, für uns und für die kommenden Generationen, damit die gehört werden, die sonst überhört werden, damit Ungerechtigkeit nicht verdrängt, sondern bekämpft wird. Und vor allem, jetzt ist die Zeit für Solidarität, für Zusammenhalt, dafür, dass die Starken die Schwächeren schützen. Denn allein bist du angreifbar. Aber gemeinsam sind wir stark. Könnt ruhig noch mal klatschen. Und es ist wichtig, das selbst zu spüren. Deshalb sind Aktionen wie diese wichtig. Deshalb sind auch Veranstaltungen wie unsere Jahresversammlung wichtig. Lasst uns dort diskutieren, was wir den Angriffen auf unsere Freiräume entgegensetzen können. Lasst uns unsere Rechte verteidigen, entschlossen, solidarisch und mit langem Atem. Danke.
Das war Julia Duchrow, Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International, am 23. Mai auf dem Weißenburger Platz in Haidhausen. Zum gleichen Thema sprach dann noch kurz Katja Niebler. Sie ist Teil des Global Youth Collective bei Amnesty.
Gemeinsam haben wir ein Projekt gestartet, das heißt Be There, auf Deutsch sei da. Und im Rahmen dieses Projekts haben wir gemeinsam mit über 150 jungen Menschen und ihren Verbündeten aus über 40 Ländern in kreativen Sessions, Workshops und Gesprächen autoritären Praktiken nachgespürt. Und obwohl jeder Kontext unterschiedlich ist, tauchen bestimmte Muster immer wieder auf. Autoritäre Praktiken sind systematischer Machtmissbrauch. Sie sollen die Bedürfnisse, die Stimmen, Körper und Rechte von Menschen einschränken, unterdrücken, sie zum Schweigen bringen und kontrollieren, um Schutz und Privilegien für einige wenige zu sichern. Und diese Praktiken entstehen nicht plötzlich. Sie wachsen über Jahre hinweg. Sie bauen auf Geschichte auf. Und dass wir heute wieder stärker darüber sprechen, liegt auch daran, dass diese Praktiken nun wieder stärker westliche Länder betreffen, während autoritäre Praktiken in anderen Kontexten schon lange Realität sind. Wir tragen autoritäre Erfahrungen auch in unseren Familiengeschichten mit uns. Unterdrückung, Gewalt und zum Schweigen bringen werden über Generationen hinweg weitergegeben und immer wieder spürbar gemacht. Und selbst in unseren Schulen und Universitäten, die uns eigentlich schützen sollten, wird Kontrolle über uns ausgeübt und Macht unanfechtbar gemacht. Staatliche Maßnahmen wie Überwachung, willkürliche Festnahmen und Gewalt, auch Polizeigewalt, führen dazu, dass wir Angst haben, nicht für Veränderungen kämpfen zu können. Ohne Einschränkungen für unser Leben, unsere Ausbildungen, unsere Berufschancen und unsere Sicherheit. Deswegen fühlen wir uns oft machtlos. Und gleichzeitig fühlen wir noch etwas anderes. Wir fühlen Stolz, wir fühlen Verbundenheit und wir sind fest entschlossen, weiterzukämpfen. Denn junge Menschen weltweit leisten Widerstand. Mit Kreativität, mit Kunst, mit Humor. Sie finden neue Wege der Kommunikation, die sich auf Hoffnung stützen, statt auf Angst. Sie erobern sich Räume zurück, die ihnen genommen wurden, wie Schulen, Sportvereine oder Orte des Glaubens. Sie überwinden westliche Ideen von Aktivismus und schaffen echte Beteiligung. Und sie zeigen Solidarität mit anderen Kämpfen, die mit ihren eigenen verbunden sind. Denn im Kern ist unser Protest gegen autoritäre Praktiken ein Akt der Selbstbefreiung. Wir protestieren nicht, weil wir etwas hassen, wir protestieren, weil wir etwas lieben.
Das war Katja Niebler, sie ist Teil des Global Youth Collective bei Amnesty. Anschließend zog die Kundgebung als Demonstrationszug, unterstützt von TrommlerInnen, durch Haidhausen in Richtung Ostbahnhof. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit ist am Dienstag, 30. Juni um 17 Uhr zu hören. Schwerpunkt wird die Städtepartnerschaft München-Harare sein. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl und weiter geht's jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.